Ich beobachte häufig, dass die Erwartung ist, bei der Einführung von KI hauptsächlich eine Effizienzsteigerung zu erhalten. Das heißt, es wird erwartet, dass der Patientendurchsatz steigt. Und ich glaube, da entsteht auch ein Spannungsfeld. Wenn man jetzt prüfen möchte, ob das, was da steht, vollständig ist, dann ist die Frage, wie viel Zeit man da wirklich noch spart.
Dann steht da eine Empfehlung da und die macht ja auch was mit Ärzten und Ärzten. Und ich glaube, es könnte mit der Zeit immer schwieriger werden, dann dieser Empfehlung zu widersprechen. Also man stellt sich jetzt gegen vielleicht ein KI-System, neueste Version, die sich sehr etabliert hat. Und da bedarf es wirklich einer mutigen Person, sich sagen, da dann gegenzustellen. Das wird künftig womöglich immer schwieriger werden.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge O-Ton Innere Medizin. Mein Name ist Isabella Olela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Heute geht es hier um medizinische KI und Vertrauen. Mit dabei sind wieder zwei Gäste. Beide sind tätig am Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin der Philipps-Universität Marburg. Nadine Schlicker ist Psychologin und forscht zur Mensch-Maschine-Interaktion. Ihr Schwerpunkt ist eine der drängendsten Fragen des digitalen Gesundheitswesens. Können wir KI-Systemen vertrauen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Hallo Frau Schlicker, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo Frau Olela.
Unser zweiter Gast ist Professor Dr. Ivica Krigic. Er ist Internist, Nephrologe und Hypertensiologe. Außerdem ist er Professor für Transplantationsnephrologie und Leiter des Nephrologischen Forschungslabors an der Uni Marburg. Als Gründer des XR-Labors am Fachbereich Medizin der Uni Marburg beschäftigt er sich intensiv mit der Implementierung und Weiterentwicklung immersiv-technologischer Ansätze wie Virtual Reality und Augmented Reality in der Schnittstelle zur künstlichen Intelligenz. Als Hauptinitiator von Digim Futur gestaltet Professor Krigic außerdem aktiv die Zukunft der inneren Medizin mit. Hallo Herr Professor Krigic, ich freue mich sehr, dass auch Sie heute dabei sind.
Freut uns auf meiner Seite.
Ja, so zum Einstieg, Sie beide arbeiten ja wahrscheinlich auch in Ihrem Alltag mit KI. Gab es denn in letzter Zeit ein Ereignis, das Sie verblüfft hat? Jetzt egal, ob es verblüffend gut oder verblüffend schlecht war und auch egal, ob Medizin-KI oder Sprachmodell. Möchten Sie den Anfang machen, Frau Schlicker?
Ja, ich hätte gerade überlegt, ich hätte im vergangenen Semester eine Studierendengruppe betreut, die sich mit Fragen zu großen Sprachmodellen und Schwangerschaft auseinandergesetzt hat. Und am Anfang haben wir dann so ein bisschen exploriert und einfach mal die KI, also verschiedene KI-Systeme gebeten, ein Bild einer fünfköpfigen Familie zu zeichnen. Und was mich wirklich verblüfft hat, war ein Bild, das wir zurückbekommen haben von einer dreiköpfigen Familie, also Mutter, Vater und einer etwa 11-jährigen Tochter. Und sowohl die Mutter als auch diese junge Tochter waren beide schwanger auf diesem Bild. Das hat mich wirklich verblüfft. Das war wirklich ein bisschen, ja, das hatte ich schon lange nicht mehr, so einen Moment, wo man so das Gefühl hat, okay, das ist ja ein Komplettausfall gerade, aber genau, ja.
Ja, man denkt immer, die hätten so einen Standard erreicht und dass man bestimmte Enttäuschungen nicht mehr erlebt, aber es passiert dann halt doch manchmal wieder.
Genau. Ja.
Gab es bei Ihnen auch so einen Moment, Herr Professor Krigic?
Na, ich bin immer nur wieder erstaunt, wie gut ein Detail schon funktioniert, und das sind einfach diese Interfaces, mit denen Kommunikation registriert werden kann, und das ist Natural Language Processing, also wie präzise gesprochene Sprache transkribiert wird, und natürlich die ganzen Implikationen, die daraus zu Schlussfolgern sind, auch für die Interaktion künftig mit Patienten, Gespräche, ne, Dokumentationsassistenten sind natürlich schon in aller Munde, nur wie gut das schon funktioniert, da bin ich weiterhin baff.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Gerade in der medizinischen Dokumentation kann das dann ja wahrscheinlich auch künftig eine große Arbeitserleichterung mit sich bringen. Und ergänzend kann ich natürlich hinzufügen, dass auch im Journalismus diese Transkriptionsfunktion natürlich extrem praktisch ist. Zum Beispiel, um Podcast-Folgen sich transkribieren zu lassen. Deswegen ist das auf jeden Fall von großem Nutzen. Ja, starten wir ins Thema medizinische KI und Vertrauen. Und Vertrauen kennt man in der Alltagssprache natürlich, weil man macht sich wenig Gedanken darüber, was das ist, vor allem in dem Kontext. Frau Schlicker, was ist denn Vertrauen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zuerst mal kann man festhalten, dass man für Vertrauen immer mindestens zwei Parteien braucht. Also ich glaube, darauf können sich erstmal alle einigen. Die Definition, mit der wir arbeiten, ist die von Meyer und Kollegen, und die beschreiben Vertrauen als die Bereitschaft, sich durch die Handlung einer anderen Partei verwundbar zu machen, basierend auf der Erwartung, dass diese andere Partei eine bestimmte, für mich wichtige Handlung vornimmt, ohne dass man die andere Partei dabei überwachen oder kontrollieren kann. Also das heißt, Vertrauen ist dieser Ansicht nach ein mentaler Zustand, also eine Bereitschaft. Häufig, wenn wir über Vertrauen im Sprachgebrauch sprechen, dann ist es auch als Verhalten gemeint. Also dann ist die Frage, können wir KI vertrauen? Manchmal auch, können wir KI nutzen? Da unterscheiden wir in der Forschung zwischen diesem mentalen Zustand des Vertrauens, also der Bereitschaft, sich verwundbar zu machen, und dem beobachtbaren Verhalten. Dann ist, glaube ich, noch eine wichtige Unterscheidung, dass Vertrauen nicht Glauben ist. Also Vertrauen beruht sozusagen auf einer Vertrauenswürdigkeitseinschätzung, die mehr oder minder genau sein kann. Aber wir vertrauen sozusagen nicht aus dem Nichts, sondern wir schauen uns an, okay, dieser Agent, dem wir eine Aufgabe übertragen wollen, ist er überhaupt fähig, das zu tun? Ist er auch integer? Also ist er vermeintlich worttreu, oder hält er sich auch an meine moralischen Grundsätze und auch seinem Wohlwollen? Also das ist der Annahme, dass das Gegenüber auch mein Bestes sozusagen im Sinn hat. Und das kann gut funktionieren, und viele unserer sozialen Prozesse basieren ja auf Vertrauen. Aber natürlich kann es auch mal schiefgehen und wir können getäuscht oder enttäuscht werden. Wenn jemand ein System ablehnt, kann das auch sein, dass es emotionale Gründe hat, also dass man irgendwie seinen eigenen Arbeitsplatz oder seine Selbstwirksamkeit bedroht sieht. Ich glaube, ich kann dazu noch viel erzählen, aber um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, würde ich sagen, also Vertrauen brauchen wir immer, wenn wir Unsicherheit haben oder unvollständige Informationen über einen Agenten, uns aber einen Vorteil davon erhoffen, diesem Agenten eine Aufgabe zu übertragen, aber gleichzeitig die Konsequenzen bzw. das Risiko des Handelns dieses Agenten selbst tragen.
Ja, damit sind wir ja schon bei einem sehr guten Punkt in der Medizin. Also KI-Systeme, auch Sprachmodelle, aber medizinische KI wahrscheinlich genauso, basiert ja oft auf neuronalen Netzen, und die sind ja in sich eine Blackbox. Das Ergebnis, zu dem die kommen, ist ja für den Betrachter nicht nachvollziehbar. In der Medizin stellt sich dann natürlich die Frage, kann man solchen Systemen überhaupt vertrauen? Darf man in der Medizin solchen Systemen vertrauen?
Ja, ich glaube, die Frage ist insofern ein bisschen schwierig. Ich glaube, vielleicht würde ich sie ein bisschen umdrehen und fragen, wie kann man ein System nutzen, das als Blackbox funktioniert? Und die Antwort darauf wäre eben nur, wenn man ihm vertraut. Weil wir müssen ja Kontrolle abgeben, und wir sehen aber auch, dass diese Systeme ganz gut funktionieren. Also das ist eben genau der schmale Grat, an dem wir uns bewegen, warum wir so viel über Vertrauen sprechen, weil wir quasi den Effizienzgewinn oder die Effizienz nur sozusagen wahr werden lassen können, wenn wir ein bisschen Kontrolle abgeben in dem Moment. Deswegen ist sozusagen Vertrauen hier essentiell, um KI-Systeme, die als Blackbox funktionieren, nutzen zu können. Aber vermutlich ist die Frage auch so ein bisschen, wie weit sollte man diesen Systemen vertrauen und wie viel Kontrolle darf man abgeben oder sollte man abgeben? Und ich glaube, auch hier ist es dann relativ schwer zu sagen, ja oder nein, sondern es ist irgendwie die Frage der Ausprägung. Also wie viel Kontrolle wollen wir in welchen Punkten aufgeben? Oder wo können wir es vielleicht auch aufgeben? Ich glaube, in extrem Hochrisikosystemen, ich stelle mir da manchmal so ein Atomkraftwerk vor, da würden wir ja absolut gar keine Kontrolle aufgeben wollen, weil einfach die Konsequenzen viel zu fatal sind. Und ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich alle wünschen, dass wir gar nicht über Vertrauen reden müssten, wenn wir KI in der Medizin einsetzen, weil wir einfach wissen, dass diese Systeme optimal funktionieren. Aber da sind wir eben leider noch nicht, und deswegen ist die Frage weiterhin spannend. Und ich glaube, wir müssen da noch rausfinden, in welchen Bereichen man das einsetzen kann und welche strukturellen und organisationalen und auch prozessbedingten Einschränkungen wir dann eben brauchen, damit die Fehler eben nicht fatal sind, damit Fehler verringert werden können und man eben auch einen Vorteil, auch das Patientenwohl im Blick, daraus ziehen kann, die KI einzusetzen.
Vielleicht könnte ich da auch nochmal vielleicht meine Perspektive ergänzen. Also ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt, in dem wir schon KI-Systeme in erster Linie als Assistenzen sehen, denke ich, ist die Blackbox schon auch problematisch, weil am Ende des Tages, und das erleben wir mittlerweile schon häufiger, genauso wie es damals mit Google-Suchen geschehen ist, werden Fragen eben auch jetzt an die künstlichen Intelligenzen, verschiedene Chatbots gestellt und dann gibt es da einen Output, ne? Ohne großartig Kontext, dann gibt es irgendeine Statistik und dann wird was ausgeworfen und jetzt steht man da und jetzt sollte man das bitteschön als behandelnde Ärztin oder Arzt jetzt ausdeuten, ne, diese Empfehlung oder wie jetzt, sagen wir mal, die KI zu einer gewissen vielleicht Diagnose gekommen ist. Und wenn es da wenig Kontext gibt oder eine Nachvollziehbarkeit, dann bringt das natürlich schon auch die Ärztin oder den Arzt in eine gewisse Erklärungsnot, in eine Bredouille. Also alleine zum Schutz der menschlichen ÄrztInnen gehört schon ein Aufbrechen dieser Blackbox und dass man unter die Haube schaut und sieht, okay, wie, durch welche Wichtung kam letztendlich die KI zu dieser oder jenen Empfehlung oder Beschlussfolgerung. Also ich sehe das schon als problematisch, jetzt in den nächsten Jahren gedacht, vielleicht haben wir dann vielleicht schon eine Basis zu sagen, okay, wir können dem Ganzen so halb blind vertrauen, aber da sind wir noch wirklich weit entfernt. Ne, von daher, das ist zumindest meine Perspektive so aktuell. Und nochmal zu der Frage Vertrauen, da gibt es natürlich verschiedenste Definitionen und Nadine ist da die Expertin, aber vielleicht kann ich noch eine Sache anbieten und zwar Vertrauen jetzt im medizinischen Kontext. Ein Patient oder Patientin, die kommen natürlich auch mit einer gewissen Not ja in der Regel zu einem Arzt oder einer Ärztin. Und da traditionell gibt es natürlich dort eine wahnsinnige Asymmetrie, was das Wissen angeht. Ne? Gerade wenn es um körperliche Beschwerden oder psychische Beschwerden geht und um alleine diese Asymmetrie irgendwie auszupendeln, überhaupt das Ganze lebbar zu machen für Patientinnen, bedarf es nun mal dieses Vertrauens und klar gehört da ein Empfinden der Kompetenz der gegenüber sitzenden Person dazu, ein Vertrauen irgendwie auch ins System, dass hier in Deutschland ausgebildete Ärztinnen ja über die notwendige Fähigkeiten verfügen und aber auch die Bindung natürlich an gewisse ethisch-moralische Normen, ne, dass sie davon ausgehen dürfen, dass ihnen ärztliches Personal jetzt so von Grund auf erstmal wohlgesonnen ist und keinen Schaden zufügen möchte, integer ist und so weiter. Ne. Also das sagen vielleicht noch jetzt gerade in der Patient-Arzt-Beziehung, das ist der Begriff Vertrauen.
Ja, ich glaube, ich würde das auch noch mal kurz aufgreifen, weil ich finde das super spannend, weil, also wie Sie schon eingangs gesagt haben, ich bin ja Psychologin, das heißt, ich als Patientin habe sozusagen auch erstmal keine Ahnung und ich habe weder eine Ahnung, ob ich meinem Arzt noch ob ich meiner KI vertrauen kann in Gesundheitsfragen. Aber was Ivica gerade beschrieben hat, dass wir sozusagen so eine Absicherung haben. Es ist absolut gerechtfertigt für Patienten in Deutschland, ihren Ärzten zu vertrauen. Also in allen drei Bereichen, also einfach eine sehr ja hohe Zugangshürden zu ihrer Ausbildung haben, einfach viele Fortbildungspflichten und das ist ja auch eine wirklich harte Schule sozusagen, bis sich jemand mal Arzt nennen darf und das auch weiterhin tun darf. Und auch gesetzliche Rahmen gibt's ja wie Aufklärungspflichten oder Schweigepflichten und genau, auch das ärztliche Gelöbnis gibt mir natürlich als Patientin so eine Art Absicherung des Wohlwollens, also dass das Patientenwohl hier an erster Stelle steht. Und ich glaube, es ist gut, dass auch Ivica nochmal gesagt hat, dass sozusagen diese Transparenz der KI dann schon noch ein Problem darstellt, weil ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass in der Ärzteschaft sozusagen die Diskussion darüber geführt wird, was sind denn die Voraussetzungen, unter denen man einen Rat von einem KI-Agenten annehmen darf, für den man aber selber gerade steht. Und der muss ja auch weiterhin diesen Verpflichtungen, dem Patientenwohl, den man sich verpflichtet hat, dem ja entsprechen. Und deswegen finde ich das einen extrem wichtigen Punkt, das auch nochmal zu unterstreichen.
Ja, wir sollten auch unbedingt noch über die Standards reden, die erfüllt sein müssen, damit man in der Medizin so ein System vertrauenswürdig einsetzen kann. Um das Ganze noch plastischer zu machen, damit wir wissen, wie hoch das Risiko ist. Sie hatten vorhin das Beispiel mit Atomkraftwerken, Frau Schlicker. Aber in der Medizin, wie sieht's denn da aus, Herr Professor Kriegitsch? Welche Systeme haben Sie denn schon im Einsatz zum Beispiel und an welchen wird geforscht?
Okay, ich bin ja bloß Internist, ne? Um das schon mal klarzustellen, Internist und Nephrologe. Und es gibt natürlich Bereiche jetzt in der Medizin, sagen wir mal jetzt in der Radiologie, in der Pathologie, da gibt es natürlich so Mustererkennungssysteme, die sind da schon weit verbreitet, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon seit einigen Jahren in Testungen und da gibt es sicherlich sehr gute Daten dazu und es wird ja von Tag zu Tag ja mehr. Wir nutzen jetzt gerade jetzt im wissenschaftlichen Kontext schon Systeme, gerade jetzt ein Projekt, in dem wir Triagierungssysteme im Notfallbereich konzipieren und jetzt gerade auch so eine Kabine unten haben, die arbeitet mit relativ vielen KI-Sagen, Assistenzen oder das bildet die Basis. Mitunter sind das Symptom-Checker und da sind natürlich LLMs auch sozusagen hintergeschaltet und einiges auch an Sensorik. Von daher, das sind jetzt alles aber noch Prototypen, die jetzt intensiv erforscht werden. Das Gesundheitswesen an sich, wenn man sich jetzt auch die Definition anschaut im EU-AI-Act, das ist ziemlich klar. Das ist ein Hochrisikosektor so erstmal, in dem natürlich Fehleinschätzungen durch eine KI erhebliche Folgen haben können. Also es fängt dann schon bei einer fehlerhaften vielleicht Diagnosestellung bis hin zu einer fehlerhaften Therapieempfehlung und Deutung in dieser Richtung. Von daher ist es schon ein kritisches Gebiet und das muss entsprechend auch sehr gut abgesichert sein, wenn man dort das wirklich flächendeckend diese Systeme sozusagen einführen möchte. Jetzt mal über die Dokumentationsassistenzen mal hinaus. Ne? Das ist ja eher, wie Sie sagen, trivial. Aber nichtsdestotrotz, ne, da gibt es ja ganz, ganz andere, sagen tiefere Nischen, in die natürlich KI-Systeme früher oder später eindringen werden. Ne, das ist keine Frage. Es muss also eine gute Vigilanz brauchen wir da. Wir brauchen eine gute Governance. Wir brauchen sicherlich Zertifizierungssysteme, die eingeführt werden müssen, Monitoring. Ja, und da müssen wir ganz viele Stakeholder mit reinholen. Ja. Inklusive auch die KI-Entwickler, muss man sagen. Und da kann vielleicht Nadine noch ein bisschen vielleicht ergänzen. Gerade die Überlegung auch, es gibt den Hippokratischen Eid für ja Ärzte und Ärzte. Aber ob man nicht irgendeine Art von Selbstverpflichtungseid, Gelöbnis vielleicht sogar genau dahin bringt, wo letztendlich diese Codes und Algorithmen konzipiert und genau und am Ende auch ja diffundiert werden. Ne? Vielleicht Nadine, möchtest du da immer einhaken? Ich glaube, es ist eine Steilvorlage.
Ja, also ich glaube, was du jetzt auch nochmal betonst, ist sozusagen diese Diskussion, okay, welche Kriterien müssen sozusagen diese KI-Systeme erfüllen? Denn was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass sie einen großen Einfluss haben. Also auch wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ja immer noch den Mensch in der Schleife und der Arzt ist ja immer noch, hat ja noch die letzte Entscheidungsautonomie. Aber dennoch sehen wir in den Studien, die wir selber durchführen, aber auch das, was publiziert ist international, dass eine Empfehlung, und sei sie noch so wenig bindend, einen Einfluss auf die Entscheidung von Ärztinnen und Ärzten hat. Und das kann im Guten die Entscheidungsqualität verbessern, im Schlechten aber auch zu Fehlern führen. Also wenn die KI mehr Fehler macht, dann wird es auch in der Folge zu mehr Fehlern in der gemeinsamen Entscheidung kommen. Und da ist es natürlich, wenn man so eine Worst-Case-Szenario-Betrachtung macht, kann man ja auch sagen, okay, es könnte ja auch negative Akteure geben, die manipulativ eingreifen wollen. Also man muss ja nicht immer nur von einem technischen Ausfall ausgehen. Das könnte ja auch passieren, dass mal ein Cyberangriff kommt und da auf einmal das Patientenwohl nicht mehr an erster Stelle steht. Und bis das sozusagen auffällt, also da muss man, also ich glaube, da wollte Ivica gerade rein. Also diese Frage, okay, wie können wir denn sicher sein, dass diese Systeme wirklich mit unseren Zielen aligned sind. Also das zumindest, also wir können ja, natürlich die KI-Systeme sind eine Blackbox, aber die Personen, die dahinter stehen, das sind ja keine, also die sind natürlich auch Blackboxen in gewissen Formen, aber wie schaffen wir es denn, dass sie sozusagen die gleichen Ziele verfolgen oder wir sicherstellen können, dass sozusagen die gleichen Ziele verfolgt werden wie auch innerhalb der Ärzteschaft, die ja doch einen sehr hohen, ja, ethischen Kodex auch haben. Genau, da darüber nachzudenken, ob es vielleicht eine Form von professioneller Selbstverpflichtung für KI-Entwickler geben könnte, die medizinische Produkte, also Medizin-KI herstellen, die eben aktiv auch in die Denkprozesse von Ärztinnen und Ärzten eingreifen. Ich denke, das ist eine Diskussion, die man durchaus führen kann.
Ja, es wäre auf jeden Fall sehr wertvoll. Gerade wenn man an die großen kommerziellen KI-Anbieter denkt, dann darf man ja vermuten, dass da durchaus auch andere Interessen im Spiel sind, wenn es jetzt um das Sammeln von Daten beispielsweise geht, um Personalisierung. Auf jeden Fall wäre es da gut, wenn man eine Verpflichtung hätte, diese Systeme halt ethisch zu entwickeln.
Also ich würde auch sagen, auch wenn es um das Thema Verantwortung geht, also klar, die aktuell in dem Gefüge hat die Verantwortung trägt, die Ärztin oder der Arzt. Weil eine KI zumindest heute, egal wie wir es drehen und wenden, kann nun mal keine richtige Verantwortung tragen. Da gibt es einen Output und dann ist der erstmal da. Und was macht man jetzt daraus? Wie reagiert man? Nimmt man es an? Sagen, negiert man es und so weiter? Aber mal an, wir nehmen das irgendwie an und daraus gibt es jetzt eine Handlungskonsequenz. Und die ist vielleicht dann fehlerhaft gewesen. Wer trägt dafür jetzt die Verantwortung? Und da braucht es nun mal einen Gegenüber. Da braucht es jemanden, den man ansprechen kann. Jemand, der vielleicht auch sowas wie Schuldgefühle haben könnte. Das kann nun mal eine KI eben auch nicht. Ja. Also unterstelle ich jetzt mal, davon können wir ausgehen, dass ein Algorithmus, dass eben diese Charakteristika, die nun mal ein Mensch hat, darüber nicht verfügt. So. Und das muss man einfach auch wirklich vorne anführen, ne? Das Thema Verantwortung.
Ein Standard, der ja gerne formuliert wird, auch von der KI-Verordnung der EU, ist ja, dass es diesen Menschen in der Schleife geben muss, wie Frau Schlicker schon meinte. Da wollte ich noch die Frage stellen, für wie realistisch halten Sie es denn, dass eine Ärztin, ein Arzt kontrollieren kann realistisch, was da eine KI als Ergebnis liefert?
Ja, also ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie wir diesen Prozess gestalten später. Also ich beobachte häufig, dass die Erwartung ist, durch die Einführung von KI hauptsächlich eine Effizienzsteigerung zu erhalten. Das heißt, es wird erwartet, dass der Patienten, ich sage jetzt mal, Durchsatz steigt. Dann heißt es aber auch gleichzeitig, dass weniger Zeit zur Kontrolle der Ergebnisse sozusagen zur Verfügung steht. Und ich glaube, da entsteht auch ein Spannungsfeld, weil natürlich ist es also vielleicht auch schneller, ein System, also sozusagen die Systemausgabe zu überprüfen. Und vielleicht kann man auch noch schneller überprüfen, ob das, was da steht, korrekt ist. Wenn man jetzt aber prüfen möchte, ob das, was da steht, vollständig ist, dann ist die Frage, wie viel Zeit man da wirklich noch spart in dem Moment. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen Kontrolle abgeben, wenn wir die Effizienzgewinne realisieren wollen. Und ich glaube, wenn die komplette ärztliche Verantwortung aber eben bei dem Menschen ist, dann würde ich zumindest in Frage stellen, wie hoch diese Effizienzgewinne wirklich sein können, wenn die Überwachung in dem Maß stattfindet, wie, ich sage jetzt mal, implizit erwartet wird. Und ja, in der KI-Verordnung ist ja eben auch, Artikel 14 zur menschlichen Aufsicht steht ja auch, dass die Personen, die ein Hochrisiko-KI-System überwachen, dass sie sich eben ihrer Neigung zu übermäßigem Vertrauen bewusst sein sollen. Aber ich glaube auch, dass gerade der Alltag, der ärztliche Alltag stark auch von Zeitdruck geprägt ist und von vielen gleichzeitig auftretenden Anforderungen. Und der demografische Wandel und der Fachkräftemangel, die machen das jetzt alles nicht erstmal besser. Und da ist ja auch die große Hoffnung, dass KI genau da auch helfen kann. Aber genau, ich glaube, da müssen wir uns echt noch was überlegen, wie wir das gleichzeitig sicherstellen können, dass sozusagen auch ausreichend Zeit eingeräumt wird, diese Prozesse sinnvoll zu überwachen oder dass KI-Systeme vielleicht andere Formen von Entscheidungsunterstützung geben sollen. Also quasi keine Endergebnisse sozusagen, also nicht, das ist die Diagnose, sondern vielmehr man sich anschauen kann, okay, wie kann man vielleicht Informationen besser aufbereiten, um sozusagen die Ärztinnen ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen, aber trotzdem sozusagen noch kognitiv im Loop zu halten. Weil ich glaube, das muss man sich schon noch so ein bisschen klar machen, dass nur weil man am Ende noch bestätigt, man nicht gleich kognitiv involviert im Entscheidungsprozess ist. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld. Ich will dem jetzt nicht attestieren, dass es nicht funktionieren wird, aber es birgt auf jeden Fall großes Potenzial, auch dass Fehler entstehen können, die auch erstmal unbemerkt bleiben, weil auch gerade dieses Übervertrauen oder blindes Vertrauen, das passiert einfach, wenn vor allen Dingen bei hochleistungsfähigen KI-Systemen, also wenn ein System sehr oft sehr richtig funktioniert, dann wird die Kontrolle auch vermindert stattfinden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler dann auffallen, ja, die wird eben sozusagen geringer, je besser dieses Thema funktioniert.
Also das sehe ich ganz ähnlich wie Nadine. Die eine Sache ist die Effizienzsteigerung. Wir müssen natürlich auch ein bisschen unterscheiden, über was für Arten von Patientinnen wir hier sprechen. Es gibt natürlich Bereiche, in dem es wirklich um viel Durchsatz geht. Vielleicht auch Situationen, in denen es relativ zügig zu einer Diagnose kommen sollte, weil sich vielleicht daraus echt eine rasche Handlungskonsequenz auch ergeben kann. Also da zählt dann unter Umständen wirklich jede Minute. Dann hat man aber natürlich auch das große Patientenkollektiv an chronisch erkrankten Patienten. Und da geht es wirklich um jahrelange, vielleicht jahrzehntelange Betreuung, Versorgung von Patienten. Und da ist es weniger die Effizienzsteigerung, also wie jetzt, dass man Patienten vielleicht in der Interaktion dann nur vielleicht eine Minute einspart oder 5 Minuten einspart. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um, hallo, wie geht's? Was machen die Enkelkinder? Also das sind ganz andere Themen, die da plötzlich im Vordergrund stehen. Es geht da nicht um hochtrabende, hochmoderne Medizin, in dem da vielleicht jede Sekunde zählt, sondern es geht um was viel Menschlicheres, ne, in diesen Situationen. Also das kann man, teilweise haben wir hier Äpfel und Birnen, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, das will ich bloß damit sagen. Bloß eine Sache fiel mir bloß noch ein, und zwar, wenn die KI-Systeme immer zuverlässiger werden, immer wirklich robustere und am Ende sich als richtig erweisende Diagnosen und Empfehlungen stellen, dieses Eintreten vielleicht auch eines blinden Vertrauens und dann aber auch das Abstumpfen nun mal der eigenen Urteilsfähigkeit, ne? Als man plötzlich wirklich dem, wie Nadine schon meinte, dann steht da eine Empfehlung da, so, und die macht ja auch was mit Ärzten und Ärzten. Da steht dann erstmal da. Und ich glaube, es könnte mit der Zeit immer schwieriger werden, dann dieser Empfehlung zu widersprechen. Da kommen dann plötzlich auch Haftungsfragen, werden dann plötzlich zum Thema, ne? Also man stellt sich jetzt gegen vielleicht ein KI-System, neueste Version, die sich sehr etabliert hat. Und da bedarf es wirklich einer mutigen Person, sich sagen, da dann gegenzustellen. Mein Gefühl sagt mir was anderes und ich werde jetzt dieser Empfehlung mal nicht folgen. Ja? Das wird künftig womöglich immer schwieriger werden. Und auch das ist ein Punkt, den muss man diskutieren und nicht müde werden, den zu diskutieren.
Ja, super spannender Punkt. Da schwingt ja auch so ein bisschen dieses De-Skilling mit, das manchmal diskutiert wird, ob man Fähigkeiten verliert, wenn man Tätigkeiten, die man vorher selbst ausgeübt hat, immer wieder an die KI delegiert, die eigentlich nicht mehr selber macht, nicht mehr selber durchdenkt. Ist das denn was Sie beobachten momentan schon?
Das ist auf jeden Fall gerade eine Gefahr, die jetzt auch diskutiert wird viel. Also ich glaube, die Daten dazu fehlen noch insofern, weil einfach KI-Systeme noch nicht so flächendeckend eingesetzt sind. Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht auf solidem Grund, aber fairerweise ist es schon erwartbar. Also ich meine, vielleicht ist es aber auch kein Problem. Also ich meine, man muss sich ja auch immer fragen, welche Fähigkeiten müssen denn erhalten werden? Also angenommen, wir haben jetzt sehr zuverlässige KI-Systeme. Ich navigiere auch immer mit Google Maps und bin ziemlich schlecht darin, die Autobahnnamen in Deutschland zuzuordnen. Das ist deutlich anders als bei meinem Vater sozusagen. Aber das ist jetzt, glaube ich, kein großer Verlust aktuell. Aber ja, es ist wirklich eine spannende Frage, weil wir müssen uns natürlich in der Lehre überlegen, welche Skills oder welche Fähigkeiten muss man dann jetzt besonders schulen, um eben zum Beispiel ein KI-System überwachen zu können. Das ist ja nicht zwangsläufig das Gleiche oder die gleichen Fähigkeiten, die man dann auch braucht, um selbst eine Diagnose, also zum Beispiel einen radiologischen Befund zu bewerten. Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein heißes Thema und sowohl in der Lehre, aber auch dann bei Personen, die das jetzt auch praktizieren, ob es da ein De-Skilling gibt, aber vielleicht gibt es auch ein Upskilling für Personen, die jetzt aktuell diese Aufgabenbereiche nicht übernehmen können, aber vielleicht in Zukunft das übernehmen können, weil beispielsweise eine Auskultation durch Pflege mit einem KI-Assistent ermöglicht wird. Das, also ich glaube, da gibt es bestimmt Bereiche, in denen das ja zu einem Upskilling führt, in Bereichen, in denen es zu einem Deskilling führt. Und vielleicht gibt es auch Bereiche, in denen es zu diesem sogenannten Neverskilling führt. Also dass wir einfach Fähigkeiten gar nicht mehr in der Form erlernen. Und ich glaube, die Aufgabe ist es jetzt vor allen Dingen zu bestimmen, welche Fähigkeiten sind essentiell, welche dürfen nicht verloren gehen. Und dann zu entscheiden, was müssen wir denn tun, damit sie nicht verloren gehen. Und wie können wir das sozusagen auch im Arbeitsalltag realistisch umsetzen. Und ich denke da manchmal auch an, also ich meine, Piloten fliegen ja auch schon sehr lange mit Autopiloten. Und da gibt es ja auch sozusagen wiederkehrende Schulungen, damit man sozusagen auch sicherstellen kann, dass wenn der Autopilot mal ausfällt, dass sie dann eben auch selber eingreifen können. Und ja, genau, ich glaube, diese Form von Diskussion und Forschung brauchen wir da interdisziplinär, um besser abschätzen zu können, welche Folgen das im Guten wie im Schlechten haben kann.
Flächendeckend können wir das nicht sagen. Da gebe ich ihr vollkommen recht. Dafür ist es noch zu neu. Es gibt zwar so ein paar erste Daten, und da kam jetzt gerade erst letztes Jahr eine Studie im Lancet Gastroenterology and Hepatology raus. Und zwar eine Studie aus Polen. Die haben KI-System schon wohl länger in Anwendung, und zwar bei Darmspiegelung, also Koloskopien. Und da geht es um die Detektion von Adenomen letztendlich und Polypen, um die dann mit diesem Assistenzsystem effizienter oder wie präziser zu detektieren und dann zu flaggen. Und das haben die dort in Nutzung, und dann haben sie das System dann einfach mal ausgesetzt und geschaut, inwiefern jetzt auf traditionelle Art und Weise, also sprich nur mit dem Auge, jetzt Adenomen, wie ist die Detektionsrate von Auffälligkeiten dort. Und da stellt sich heraus, dass die abgenommen hat. Alleine in dieser vergleichsweise kurzen Periode, in der dies genutzt wurde, war plötzlich diese diagnostische Schärfe etwas abgestumpft. Ja? Also das ist zumindest ein Hinweis. Und wie gesagt, letztes Jahr, Herbst letzten Jahres, eine Pollenstudie. Zumindest ein mögliches Szenario, wenn man das Ganze nicht ohne Nachschulung, Rezertifizierung oder sich irgendein System überlegt, in dem nicht automatisch gleich dann das Output der KI dort mit eingeblendet wird, sondern das ist eine mögliche Konzeption, dass man immer erst die Ärztin oder den Arzt sozusagen die Einschätzung formulieren lässt, und danach sozusagen kommt dann erst die Meinung, sagen wir mal, der KI dazu, so dass man immer noch eine Art von Abgleich hat, weil die Wahrscheinlichkeit wird, Tendenz wird immer eine ganz andere sein, wenn gleich schon die Empfehlung der KI da eingeblendet wird, na, dass es dann, ja, dieser Automation dabei ist dann irgendwann, dass man sagt, okay, das wird schon stimmen, ja, passt. Also das ist zumindest jetzt ein Gebiet, in dem das zumindest untersucht wurde, und so sollte uns zum Nachdenken bewegen.
Also vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu, also weil du sagst jetzt, dass die diagnostische Schärfe sozusagen abgenommen hat, das kann auch ein Phänomen sein, also ich habe jetzt die Studie nicht gelesen, aber es gibt auch dieses Phänomen des Verschlimmbesserungseffekts, also dass wenn Mensch und KI-System zusammenarbeiten, das nicht immer dazu führt, dass das Gesamtergebnis besser wird. Also oft führt es dazu, dass die gemeinsame Leistung von Mensch und KI-System schlechter wird als die des besseren Partners. Also wenn man sehr gut darin ist, dann kann ein schlechteres KI-System einen runterziehen. Oder wenn man sozusagen schlechter ist als die KI, dann hat man aber trotzdem die Tendenz, die falschen Fehler zu korrigieren sozusagen. Und das Endergebnis ist dann sozusagen schlechter. Also das würde mich mal interessieren, ob sozusagen die diagnostische Schärfe der Diagnosegenauigkeit, also der gemeinsamen Entscheidungsfindung, runtergegangen ist oder auch der Menschen alleine. Also ich glaube, das ist einfach nochmal ein spannender Aspekt, weil man sozusagen aus diesen Daten dann nicht immer ganz sicher sein kann, haben die wirklich die Fähigkeit verloren oder ist da einfach sozusagen die Autorität der KI einfach überschätzt oder die Vertrauenswürdigkeit der KI überschätzt oder andersrum die eigene Sicherheit überschätzt. Also das ist ein ganz spannendes Phänomen, dass die Integration von KI in die ärztliche oder auch generell die menschliche Entscheidungsfindung, die ist jetzt nicht verlustfrei. Also das ist auch eine Illusion, die man sich da nehmen muss, weil man ja häufig so die Hoffnung hat, dass das zu so einer Synergie führt und am Ende die Ergebnisse einfach besser sind. Aber zumindest können wir nicht erwarten, in Entscheidungskontexten anhand der Forschung, die wir bisher sehen, da gibt es auch schon Review-Studien, die diese Hoffnung nicht unbedingt fördern.
Ich glaube, die Frage ist natürlich, was passiert? Und deswegen ist dieser Vergleich, finde ich, mit dem Piloten und dem Autopiloten und dass sie doch immer wieder zeigen müssen, dass sie, auch wenn der Autopilot irgendwie ausfällt, dass sie das Flugzeug sicher sozusagen über die Wolken kriegen und irgendwie gelandet bekommen. Auch in dem Kontext, glaube ich, im medizinischen Kontext ganz wichtig. Weil was passiert, wenn plötzlich diese, jetzt in dem Fall Adenomdetektion, das können aber was anderes bei Pathologen was sein, das kann was in der Radiologie sein, wenn auf einmal das System entweder korrumpiert wurde oder ganz ausfällt und plötzlich ist man da mit Bleistift und Papier, so ungefähr, ne, jetzt mal überspitzt formuliert. Also kriegt man auch da ordentliche Medizin noch hin. Ne? Also dass es da immer wieder ja so eine Art, wie auch immer, ne, irgendwelche Crashkurse braucht vielleicht jedes Jahr in jeweiligen Fachgebieten, in denen man dann arbeitet. Also irgendwas, auch da werden sicherlich in irgendeiner Art und Weise dann die Ärztekammern gefordert sein, sich da was zu überlegen. Ja, das wird also noch spannend.
Auf jeden Fall. Das sind ja Fragen, wo die Regulation teilweise noch gar nicht Schritt halten kann mit der dynamischen Entwicklung der Technik. Ja. Was wäre denn so abschließend die eine allerwichtigste Botschaft, die Sie Ärztinnen und Ärzten mitgeben möchten, die demnächst mit KI arbeiten werden oder vielleicht schon mit KI arbeiten?
Ich hatte jetzt erst vor ein paar Wochen die Gelegenheit, da bei so einer Absolventenfeier die Commencement Speech zu halten und hatte mir lange Gedanken gemacht, was ich eben den jetzt frisch gebackenen Ärzten und Ärzten so auf den Weg gebe, was sie da erwartet. Und klar, wir sind in wirklich spannenden Zeiten, leben wir. Und das ist ganz klar, die ganze Welt wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, schon in den nächsten Monaten ändert sich ja ständig. Also der Wandel, die Dynamik ist wirklich atemberaubend. Und KI wird überall einsickern. Da habe ich auch mittlerweile habe ich gar keine Zweifel mehr. Das heißt, man muss sich dem Thema öffnen. Wir suchen ja auch händeringend nach Wegen, wie wir sowas auch in der medizinischen Lehre früh verankert bekommen, dass eben die sogenannte AI-Literacy oder die digitale sagen Literacy früh vermittelt wird und dass sie aber auch lernen, was die Limitation der aktuellen Systeme sind. Ne? Das Plädoyer ganz am Ende war, und das sehe ich auf absehbare Zeit genauso, dass auch gerade die jüngeren Ärzte und Ärzte mutig sein sollen, schon diese Systeme zu testen, zu verwenden, aber eben nie unkritisch, also nie blind, sondern schon immer reflektiert. Wohl wissend, dass diese Systeme fehlerhaft sein können, dass sie halluzinieren können, jetzt gerade im Zusammenhang mit LLMs, aber dass sie sich dem nicht verschließen sollten, weil davon ist auch auszugehen, dass künftig Ärzte und Ärzte, die komplett versuchen auf KI Unterstützung zu verzichten, womöglich, ja, das behaupte ich mal, jetzt irgendwann die schlechteren Ärzte sein werden. Mutig nutzen, aber nie unreflektiert.
Ich glaube, ich kann mich dem anschließen und ich würde auch nur noch mal betonen, dass KI-Systeme die ärztliche Entscheidungsfindung beeinflussen, im Guten wie im Schlechten. Und dass Ärztinnen und Ärzte sich also zumindest im Klaren darüber sein sollten, wen sie diesen Einfluss gewähren. Und wie viel Kontrolle sie in dem Prozess haben wollen oder auch müssen, um ihrem professionellen Selbstbild weiterhin gerecht werden zu können. Denn Vertrauen heißt, Kontrolle abzugeben.
Ja, super. Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Ich fand es sehr interessant.
Vielen Dank.
Auch herzlichen Dank meinerseits.
Dann hoffen wir, dass diese Folge auch Ihnen gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare. Bis zum nächsten Mal.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Metrics und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Produkt der Metrics Group. We care for Media Solutions.